Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 beim B2TransUp Podcast. Mein Name ist Sebastian Blum und mit dabei ist natürlich auch wieder mein Co-Host Werner Grohmann. Hallo Werner.
Hallo Sebastian.
Wir wollen uns heute mal einem Thema widmen, was sicherlich der ein oder andere schon aus langen Jahren aus den Medien kennt. Und zwar ist heute unser Thema Fachkräftemangel. Wir wollen das Thema natürlich einmal im Allgemeinen durchgucken, aber natürlich auch wieder aus Sicht des Unternehmers und natürlich auch mit dem Blick auf den Sonderfaktor Corona. Wenn ich jetzt mal dich fragen kann, Werner, du bist ja quasi, könnte man sagen, ein alter Veteran im IT- und Cloud-Computing-Umfeld. Was sind denn deine ersten Gedanken zum Stichwort Fachkräftemangel aus deinem Bereich beziehungsweise deine Branchenerfahrung? Wo siehst du die generellen Ursachen von Fachkräftemangel, zum Beispiel im IT-Bereich?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich muss gestehen, als ich von dir das Thema genannt bekam, habe ich mich auch ein bisschen eingelesen und eingearbeitet und mir überlegt, wann habe ich eigentlich zum ersten Mal so richtig mit dem Begriff Fachkräftemangel zu tun gehabt. Und mir ist eingefallen, das ist so, ja, sicher schon mehr als 10 Jahre her, als mich ein Kunde. Wir waren damals als reines Redaktionsbüro unterwegs, schrieben Anwenderberichte und Datenblätter und was weiß ich. Auf einmal einlud zu einer Veranstaltung, er habe eine Personalberaterin eingeladen. Und da dachte ich mir, was soll ich jetzt da? Ich will ja bei dem nicht zu arbeiten anfangen. Das stellte sich aber dann raus, die Dame hatte eben wirklich das gelernt, war vom Fach und sollte eben dieses Unternehmen, zum damaligen Zeitpunkt hatten die IT-Systemhaus 20, 25 Mitarbeiter, sollte die eben beraten, ja, eben diesem Fachkräftemangel, und da war es tatsächlich auch zum ersten Mal, erinnere ich mich, dass das Wort auch viel eben zu begegnen, als eben Unternehmen, das am Markt nicht bekannt war, kein Brand war, kein Name war am Markt und der aber auch oder das eben auch damals schon damit kämpfte, eben neue Mitarbeiter und vor allem auch qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu suchen. Da ging es dann um das ganze Thema, was wir heute natürlich kennen. Heute heißt es Active Sourcing und Recruiting und Employer Branding, und ich eben damals sollte mir da den entsprechenden Input holen, wie wir das dann auch entsprechend mit Texten, Webseiten und so weiter umsetzen. Also das war so mein erster Berührungspunkt, hat sich natürlich mittlerweile sukzessive gesteigert, kamen dann die ersten Karriere-Webseiten dazu. Irgendwann haben wir dann Videos, auch die Skripte geschrieben für Employer-Branding-Videos. Das war ja auch so vor 4, 5 Jahren der große Hype. Seit letztem Jahr sind wir sogar mit einem Podcast in dem Bereich unterwegs, den IT-Karriere-Podcast. Da geht es eben wirklich darum, auch IT-Arbeitgeber vorzustellen. Fakt ist, dieses Thema Fachkräftemangel, das läuft eben seit Jahren immer mit, wird immer dringender und wird eigentlich ja immer als das Thema genannt, warum IT-Weiterentwicklung, IT-Einführung schwierig ist, nicht in der Geschwindigkeit vorangetrieben werden kann, wie es sein sollte. Und zu den Gründen. Tja, ich glaube, da sind wir beim Thema unseres Podcasts. Klar, Digitalisierung, digitale Transformation. Ich denke, du erinnerst dich dran, als du angefangen hast damals mit Profi-Host. Ich erinnere mich an meine ersten IT-Schritte, als man irgendwo unterm Schreibtisch lag und versuchte, irgendeinen Drucker an einen PC anzuschließen. Mittlerweile ist das ja nicht mehr dieser Exot, der da irgendwo im Keller sitzt und irgendwelche Strippen zusammenhält, sondern mit IT muss sich jedes Unternehmen auseinandersetzen, um zu digitalisieren, um am Markt bestehen zu können. Und ich denke, das ist sicher eines der Hauptgründe, warum Fachkräftemangel heute überall eine Rolle spielt. Viele sprechen ja vom War for Talents. Und ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, der mir gerade durch den Kopf schießt, genau, was natürlich auch eine Rolle spielt, früher IT-Fachkräfte, wenn ich in die IT gegangen bin, bin ich zu Siemens gegangen, bin ich zu IBM gegangen, bin ich zu Microsoft gegangen. Heute, wenn ich in der IT möchte, kann ich das halt ganz genauso auch bei einem Nicht-IT-Unternehmen tun. Habe für eine Veranstaltung vor ein paar Wochen mal ein paar Zahlen recherchiert, zum Beispiel eben IT-Jobs in Nicht-IT-Unternehmen, und bin also im Handel und bei den Discountern hängen geblieben. Also im letzten Jahr gab es eine Aldi-Süd-Kampagne, IT-Jobs without Bugs, die suchten 1000 Leute angeblich. Lidl, die Schwarzgruppe, ist ja das hinterstehende Holdings, baut derzeit einen IT-Campus für 3000 Mitarbeiter, nur für Lidl und Kaufland. Und Metro, gibt's ja auch noch, hat mit Metronom jetzt eine eigene IT-Tochter gegründet, 2000 Mitarbeiter. So, dann sind wir bei 2000 plus 3000, 5000, 7000, sind alles praktisch Leute, die den Systemhäusern im Mittelstand, die den Cloud-Computing-Anbietern in Deutschland auch flöten gehen, weil natürlich heute jemand sagt, wieso soll ich nicht auch für das ERP-System bei Lidl, bei Metro oder bei Aldi verantwortlich sind. Also ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, die mir so einfallen, jetzt auch aus meiner Sicht, eben auch aus dem Cloud Computing heraus, wo ich sage, einfach auch dieser Hype, den ja wirklich die Cloud in den letzten Jahren auch in Deutschland hier ausgelöst hat, soll auf der einen Seite dazu geführt haben, Fachkräftemangel wird weniger. Ich kann ja den Cloud-Service buchen und muss niemanden dafür hinsetzen. Nur, das ist ja nur eine Seite. Auf der anderen Seite der Cloud-Service-Provider, der braucht halt auch ein paar Leute, die das Ganze zusammenhalten und die Cloud erst zu dem macht, was sie ist.
Ja, ich denke, im IT-Bereich hatte man immer noch den Sonderfaktor so ein bisschen drin, dass eben ein überproportionales Wachstum kam, eben weil letztendlich die gesamte Wirtschaft sich digitalisiert hat. Entweder in den Unternehmen IT-Fachkräfte gesucht wurden oder die Dienstleister eben massiv gewachsen sind. Das heißt, ich habe einfach einen riesen Nachfragebedarf, eine Steigerung dieser Zahlen, die ich eigentlich bräuchte, bei konstant niedrigem, ich sage jetzt mal, Bewerber oder Teilnehmerkreis. Mhm. Wenn man sich jetzt mal allgemein mal ein wenig von der IT entfernt, kann ich ja ganz kurz mal so meiner Meinung nach die Ursachen von Fachkräftemangel auflisten. Mhm. Wenn wir jetzt mal eine interessante Kennzahl nehmen, und zwar der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er schätzt, dass 40% der deutschen Bevölkerung zur sogenannten Corona-Risikogruppe gehören. Mhm. Mhm. So, was bedeutet das? Einer der Hauptgründe ist eben, dass die deutsche Bevölkerung überaltert ist. Mhm. Bedeutet, 40% der deutschen Bevölkerung gehören zur Risikogruppe. Ja, die sind eben dann in einem gehobenen Alter. Mhm. Das bedeutet, Stichwort Demografie. Die Überalterung der deutschen Gesellschaft ist insoweit, ich sag jetzt mal, ein wenig besorgniserregend, dass man weiß, dass im Jahr 2019 zum Beispiel der Altersmedian bei 46 Jahren gelegen hat. Damit haben wir die zweitälteste Bevölkerung in ganz Europa. Nur Italien ist noch ein bisschen älter im Durchschnitt.
Also mir doch nicht so. Ich nur der Veteran, sondern wir sind alle.
Nein. Du bist ja auch noch voll dabei. Im Geiste sowieso immer jung.
Liege aber über dem Meridian, wenn ich es hier richtig lese.
Ja, das stimmt. Du siehst also aber, dass du eine, aufgrund natürlich der Geburtenzahlen und so weiter, haben wir eben eine Bevölkerung, die sehr schnell alt wird, immer älter wird. So, das ist natürlich jetzt grundsätzlich für den, ich sage jetzt mal, viele Fachkräfte gehen in Rente, weniger Junge kommen hinterher. Das ist eine ganz einfache Rechnung, das funktioniert eben nicht. Da habe ich eben irgendwann Defizit. Der nächste Punkt ist natürlich Transformation der Wirtschaft. Ich habe einen Riesenwandel zur Informationsgesellschaft. Das heißt, ganze Branchen werden überflüssig. Es gibt neue, die wandeln sich. Einzelhandel hattest du oder der Handel, hattest du vorhin gesagt, baut jetzt selber IT-Landschaften auf. Lidl bietet bald eine europäische Cloud-Infrastruktur, glaube ich, an.
Habe ich auch gelesen, Stack-IT.
Genau. Genau, und wenn du dir das jetzt mal überlegst, dass innerhalb der Wirtschaft quasi IT nicht zugenommen wird durch einen Dienstleister, sondern die Unternehmen eigene IT-Abteilungen im Standard haben, auch im Mittelstand, da hast du natürlich einen riesen Nachfragesog an der Stelle. Das ist aber in anderen Branchen zum Teil natürlich genauso. Wenn du jetzt, wenn wir an Pflege denken, also wenn wir mehr ältere Leute haben, brauchen wir eben auch mehr Pflegekräfte, die wir nicht haben. Der dritte Punkt, den ich gefunden habe, ist ein sehr träges Bildungssystem. Das bedeutet, das klassische Bildungssystem hängt ungefähr 20 Jahre dem Bedarf und der Realität hinterher. Das bedeutet in dem Sinne, in den Grundschulen und in den normalen Schulen wird nicht das beigebracht, was am Ende vielleicht sinnvoll wäre für die spätere Berufswahl. Also Stichwort IT-Kräfte, Informatiker, Programmierer. Da gibt es andere Länder, die zum Beispiel in der Grundschule schon anfangen, Kindern das sogenannte Coden, Programmieren beizubringen. Natürlich auf spielerische Art und Weise, die aber auch Mädchen und eben auch Jungen daran führen. Ganz spielerisch, wie eine Fremdsprache lernen, lernt man eben da ganz locker zu programmieren. Das gibt's in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, im Standard gar nicht. Das haben wir mal wieder verpennt und vielleicht haben wir es in 20 Jahren und dann brauchen wir wieder andere Sachen. Der vierte Punkt, den ich habe, ist auch ein ganz spannender, und zwar Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vor allem in Bezug auf Frauen. Das bedeutet, in Deutschland ist es nicht unbedingt optimal geregelt, dass eine Frau, die im Zweifelsfall genauso natürlich bereits ausgebildete Fachkraft war, bevor sie in die Schwangerschaft gegangen ist und dann eben natürlich ein Kind auch dann bekommen hat, die Rückkehr dieser Fachkräfte in den Beruf später ist für viele nicht unbedingt einfach aufgrund der ganzen Rahmendaten. Und damit mache ich mir natürlich das Potenzial der Bevölkerung, die ich noch da habe im jüngeren Alter, auch noch wieder mal ein bisschen geringer. Und das sind so die vor die ganzen Branchen gezogenen Gründe, die ich so ein bisschen mal rausgesucht habe.
Ja, denke ich, hast du die richtigen Punkte erwischt. Wie gesagt, kann ich aus meinen jetzt ganz speziell auf die IT und das Cloud Computing Bereich bezogenen Erfahrungen auch nur bestätigen. Denke, das ist sicher das Problem, mit dem wir derzeit zu kämpfen haben. Ja.
Wenn ich jetzt mal eine ganz nicht ernst gemeinte Frage, aber einfach eine Frage mal an dich richte. Denkst du denn, Corona hat uns jetzt das Fachkräfteproblem oder den Fachkräftemangel gelöst?
Könnte man wahrscheinlich glauben, ja. Und ich gebe zu, die Frage habe ich mir gestellt, insbesondere zu Beginn der Pandemie, als eben wirklich diese Kurzarbeitszahlen durch die News geisterten, wo wir ja innerhalb von kürzester Zeit natürlich bei, ich weiß nicht mal, 7, 8, 9 Millionen Kurzarbeitenden waren. Und ich mir natürlich auch die Frage stellte, na ja, zum einen, wenn ich merke, ich bin jetzt in einem Unternehmen und ich gehe mal davon aus, bei einer einstelligen Millionenzahl Kurzarbeiter, das sind ja jetzt nicht nur die Berufe, die jetzt nicht mit IT zu tun haben, sondern das sind ja auch Berufe sicher auch in der IT, insbesondere wenn man an die Branchen denkt, nimm Touristik, nimm den Einzelhandel, wo wir einfach, und mittlerweile wissen wir es ja leider auch noch deutlicher, als wir es im Frühjahr wussten, natürlich derzeit einfach eine schwierige Zeit ist, wo sich mancher vielleicht denkt, ich versuche mal woanders mein Glück. Auf IT und Cloud Computing bezogen haben wir allerdings festgestellt, jetzt im Verlauf der Pandemie, dass eben diese Problemlösung, wie du es nanntest, wohl nicht eingetreten ist. Wir machen ja einmal im Jahr unser Cloud Computing Marktbarometer Deutschland, wo man eben den deutschen Cloud Computing Markt ein bisschen abfragt. In diesem Jahr hat uns Corona da auch überholt bzw. eingeholt. Wir waren gerade mit der Umfrage fertig, dann kam Corona. Und dann haben wir natürlich versucht, das ein bisschen abzubilden, haben ein paar Fragen gestellt, unter anderem auch natürlich diese Problematik. Wie sieht's aus mit Fachkräften? Müsst ihr jetzt zurückschrauben? Müsst ihr Leute entlassen und so weiter? Und haben natürlich festgestellt, damals im, das war so Mai, Juni, hatten die wenigsten wirklich einen Plan schon, wie das alles sich so weiterentwickelt. Und deswegen haben wir jetzt nochmal ein Update gefahren und da eben deutlich festgestellt, dass eben dieser Fachkräftemangel oder eben die, der Trend, dass man sagt, man reduziert jetzt Mitarbeiterzahlen für die IT und die Cloud Computing Branche hier in Deutschland eben auch nicht der Fall ist, ist natürlich auch dem geschuldet, was du vorhin eben auch schon ansprachst, Digitalisierung. Cloud ist ja scheinbar auch sogar Profiteur der Krise. Denk an Teams, denk an Zoom, denk an Amazon Web Services, die natürlich jetzt viel Zuspruch bekommen, den sie vielleicht vor der Krise gar nicht so bekommen hatten. Und ich habe jetzt hier einfach mal die Zahl mitgebracht. Also wir haben eben wirklich gefragt, damals im Juni, wie es also aussieht, wie sich die Corona-Krise auf die Personalplanungen ausgewirkt hat. Und damals waren es 39%, die sagten, wir suchten weiter. Allerdings hatten wir auch einen einstelligen Prozentsatz, 3%, die sagten, wir mussten entlassen. Wenn man jetzt das Update vom November anschaut, dann sind wir also bei den, die weiter suchen, schon bei 68%, Entschuldigung, also fast verdoppelt. Entlassen hatten bei der zweiten Umfragerunde keiner gesagt und das gleiche Level halten möchten also auch fast das Doppelte vom Frühjahr. Also ich denke mal, um die Frage dann kurz zu beantworten, nein, auch Corona hat nicht dazu geführt, zumindest wenn man sich die IT-Branche oder die Cloud-Computing-Branche ansieht, dass der Fachkräftemangel gelöst wurde, sondern eher umgekehrt. Gerade jetzt in dieser Zeit suchen gerade die Unternehmen, die natürlich durch ihr Angebot von der derzeitigen Situation profitieren, händeringend weiter nach Mitarbeitern.
Ich habe auch eine Studie, die relativ aktuell ist, mal mitgebracht. Und zwar hat das Institut der deutschen Wirtschaft in einer Untersuchung mit den MINT-Berufen sich beschäftigt und hat dort die offenen Stellen vor und während der Corona-Pandemie analysiert. MINT steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ja. Also da in dem Bereich dann Facharbeiter, Experten, Akademiker. Da haben sie mal auf verschiedene Branchen geschaut und da ist es so, seit Februar 2020 hat sich die Lücke in den MINT-Berufen von 193.500 auf 108.700 offenen Stellen verringert. Also die zweite Untersuchung fand im Oktober statt. Die MINT-Lücke war im Oktober 2020 damit knapp 54% geringer als im Schnitt der Jahre 2014 bis 2019. So.
Naja, wenn man also doch ein bisschen die Lücke geschlossen.
Also doch. Ja, wenn man das jetzt mal runterbricht auf den Qualifikationsgrad, da sieht es dann so aus, dass bei den Fachkräften das schon um gut 70% geschrumpft ist, die Nachfrage, also die Lücke. Bei den Experten, darunter fallen zum Beispiel die Akademiker, was weiß ich, studierte Informatiker, betrug das Minus jedoch nur rund 30%.
Okay.
Das heißt, die Unternehmen sind offenbar weiterhin dabei, gerade im Bereich Hochqualifizierter, weiterhin zu suchen, was ja mit euren Untersuchungen dann, würde ich sagen, jetzt auch mal einhergehen würde.
Ja.
Und meine Frage wäre jetzt, beziehungsweise die Betrachtung, ich möchte das jetzt nicht auf die MINT-Berufe reduzieren. So hat Corona ja unter anderem auch eine Nachfrage in ganz anderen Branchen geschaffen, wenn ich jetzt mal an Logistik, Onlinehandel, Pflegeberuf oder den Gesundheitssektor denke. Siehst du einen einmaligen Corona-Effekt an der Stelle jetzt, also an neuen Jobs, oder ist das für dich auch so ein bisschen ein langfristiger Trend?
Ja, also an neuen Jobs ist es, glaube ich, alles, was derzeit passiert. Und wir haben ja gerade wieder die Thematik Lockdown, welcher Lockdown, wann Lockdown. Ich glaube, derzeit ist einfach viel aus dem Bauch heraus geschossen und gemacht, sodass ich sage, ja, ich glaube, auch das wird erstmal jetzt kurzfristig, natürlich geht es darum, wenn ich im Onlinehandel tätig bin, da einfach derzeit überrannt werde, brauche ich natürlich Leute. Die Frage ist, bleibt das ja so? Mhm. Ich würde sagen, so, wenn ich es jetzt mal so auf die, auch du hast ja die Auswahl getroffen, Logistik, Einzelhandel, da sind so diese Corona-Branchen, die jetzt profitieren, wo ich sage, klar, da ist natürlich die Frage nach Corona, kaufe ich auf einmal wieder im Laden oder bleibe ich halt beim Online-Shop meines Vertrauens? Jetzt rein aus Bequemlichkeitsgründen, ich würde sagen, ich bleibe beim Online-Shop. Ich war aber vorher schon ein Online-Shopper. Da traue ich mir fast keine Aussage derzeit zu. Wäre, glaube ich, auch verwegen. Müsste man dann wahrscheinlich in 3-4 Monaten wieder rausschneiden, weil es halt anders gekommen ist. Pflegeberuf ist ein Thema, wo ich sage, klar, da haben wir eine Riesenaufgabe. Wenn man die Zahlen verfolgt mit diesen Pflegebetten oder diesen Intensivbetten und dann eben ja auch erst so auf die zweite oder dritte Nachfrage rauskommt, dass wir zwar vielleicht noch irgendwo Betten haben, aber niemanden, der dann im Bett drin liegt, betreut und pflegt, dann sagen sie sich, klar, da ist einfach, du sprachst das Schulsystem an, aber ich denke auch im Pflegebereich ist in den letzten 20, 30 Jahren einfach nicht alles so klasse gelaufen oder beziehungsweise natürlich nicht so gelaufen, dass man eben jetzt in einer Krise damit auch richtig umgehen und diese Krise eben entsprechend bewältigen kann. Ich meine, ich habe ein paar Bekannte und Freunde im Pflegeberufen, auch als Ärzte, und ich meine, die klagen seit 20, 30 Jahren über Doppel-, Dreifachschichten, die sie schieben müssen, weil halt zu wenig Leute da sind. Also das ist nicht etwas, deswegen du merkst, ich eier ein bisschen rum, weil du sagst, mit Corona, ja, ich glaube, Corona ist, und das auch das hat man ja schon bei anderen Themen, Corona ist halt wie so ein Brennglas, wie so ein Brandbeschleuniger, wo jetzt auf einmal jeder sagt, boah, hätte man doch wissen können. Ja, hätte man, aber wer wusste schon vor einem Jahr, als wir uns auf Weihnachten 2019 freuten, dass wir 2020 ganz anders feiern werden. Also Pflegeberuf, denke ich, ist ein Thema, müssen wir sicher drüber reden. Eines, was ich glaube, dass ich auch jetzt schon sicher sagen kann, es wird sicher einfach zukünftig, und da spielt Corona mit eine Rolle, auch andere Berufe einfach geben. Und da sind wir ja in der Logistik, da sind wir wieder beim Onlinehandel, da sind wir aber auch natürlich bei diesen ganzen Zukunftsthemen, ob es jetzt um die E-Mobilität geht, ob es um Nachhaltigkeit geht. Und das sind ja alles Themen, wo ich sage, das werden nicht mehr die Berufe sein, die wir noch vor 5, vor 10 Jahren hatten, wo es darum ging, einfach Sachen abzuarbeiten. Solange der Verbrennungsmotor gekauft wurde, musste es natürlich auch jemanden geben, der den Verbrennungsmotor zusammenbaut und ins Chassis einbaut. Wenn jetzt klar ist, wir werden zukünftig andere Mobilitätskonzepte haben und Corona wird das dahingehend natürlich auch weiter fördern und fordern, werden wir natürlich auch andere Berufe haben. Und wie gesagt, ich bin gespannt, welcher der Corona-Effekte dann nachhaltig sein wird. Ich glaube, bei der Veränderung der Berufswelt werden wir auch sicher nach Corona eine Veränderung feststellen.
Das würde ich auch sagen. Wenn ich jetzt nochmal die Studie abschließend zur Hand nehme, haben die Forscher allerdings auch eine große Sorge dort drin geäußert. Und zwar haben die festgestellt, dass im ersten Quartal 2020 bereits mehr als 20% aller MINT-Beschäftigten in einem Alter von über 55 Jahren waren. Dieser Trend ist in den letzten Jahren deutlich hochgegangen. Das ist ja, wie vorhin schon gesagt, dieser Demografiefaktor. Ja. Und dieser Überalterungstrend geht seit den letzten Jahren rasant voran. Das heißt also, wir werden in absehbarer Zeit dort auch eine höhere Verrentung haben. und damit eben nicht eine Lösung des Problems. So, und jetzt ist die Frage, wie können Unternehmen nun praktisch gegensteuern? Du hast ja auch ganz viel mit IT-Unternehmen zu tun gehabt. Du kannst mir einfach mal, also deine Eindrücke schildern, wie deine Kunden oder deine Gesprächspartner oder deine Bekannten aus dem Netzwerk quasi etwas getan haben, um den Fachkräftemangel bei sich zu lindern oder zu lösen.
Ja, also ich glaube, der wichtigste Aspekt, und den haben wir auch schon an anderer Stelle angesprochen, hat man damals ein bisschen despektierlich das gemeinsame Kuscheln genannt. Aber ich glaube, das spielt schon auch in diesen Bereich hinein. Man hat unglaublich viel unternommen, um natürlich den Mitarbeitern, die man wenigstens hatte, ein möglichst optimales Arbeitsumfeld zu bieten. Wir hatten auch schon an anderer Stelle mal darüber gesprochen, dass die Firma quasi fast schon zur Ersatzfamilie wurde. Und ich meine, das reicht ja vom Kickertisch übers gemeinsame Kochen, über Fitnessstudios im Unternehmen oder angeschlossene Fitnessstudios, bei denen man trainieren kann, Wochenendgestaltung und so weiter. Also ich glaube, da haben die Unternehmen gerade, und da sage ich, das weiß ich auch, gucke ab und zu auch mal in andere Unternehmen rein, die nicht in der IT sind, da ist die IT sicher Vorreiter und auch federführend gewesen. Also das stelle ich schon immer wieder fest, wenn ich auch mal so beim typischen Maschinenbauer bin. Das ist schon noch deutlich, ja, wie soll man das nennen? Ernsthaft, hätte ich es fast
anders.
Anders. Das ist ein schönes, das ist ein schöner Begriff.
Ich, also das ist deutlich anders. Ich kann dir zustimmen. Ja, absolut, weil ich sag mal so, ich war ja genauso betriebsblind über Jahrzehnte. Für mich war der Stand in der IT, war das der Standard. Also ja, ich kenne IT, E-Commerce-Branche, Hosting-Branche, egal wo du reinguckst, also Softwareentwicklung, wie auch immer, das war alles auf einem wirklich hohen Niveau. Ja. Und wenn du dann mal wirklich in den, ich sag jetzt mal, mittelständischen Maschinenbau Unternehmen guckst oder ein größeres Handwerksunternehmen und so weiter und so fort, da denkst du wirklich, das ist ja, naja, wie soll ich sagen, das ist noch weit weg davon.
Ne? Kann ich nur unterschreiben, wann immer es die Gelegenheit gab, also noch größtenteils Redaktionen machten, Anwenderbericht war immer toll irgendwo, und das ist auch völlig überregional. Also egal, ob du hier im Schwarzwald in so ein klassisches Maschinenbauunternehmen schaust oder ob du das oben an der Nordseeküste machst, das ist einfach ein ganz anderer Stil, das ist eine ganz andere Umgangsweise. Und das ist ja auch ein Punkt, weil du auch die Überalterung ja ansprachst, habe ich da auch festgestellt, dieser Kulturbruch oder dieser Generationsbruch zwischen eben den älteren Mitarbeitern und dieser, ja, Generation Y, Generation Z, wie immer du sie nimmst, ist in der Tat ein Thema der IT-Branche. Also das würde ich so unterschreiben. Wenn du einen Azubi oder einen Young Professional in einem Maschinenbauunternehmen siehst, einem Elektrotechnikunternehmen, hat der nicht diese Erwartungshaltung, wie sie jemand hat, der in der IT-Branche sein Glück versucht. Also das ist mir ganz stark aufgefallen und führt natürlich dazu, du sprachst ja die Unternehmen an, führt natürlich dazu, dass es natürlich wirklich branchenunterschiedlich ist, wie Unternehmen an sowas rangehen müssen und rangehen können. Und ich gebe zu, hatte ich auch bei unseren Kunden, die ja, wie gesagt, alle irgendwo aus dem IT- und Cloud-Umfeld stammen, hatte ich immer schon das Gefühl, das ist wie so ein Wettlauf geworden. Also noch die tollere Lobby. Ich weiß, ich glaube, ich würde nicht unterschreiben, aber also ich kann mich an keinen unserer aktuellen Kunden erinnern, dass der nicht mindestens irgendeine Bar oder irgendeinen tollen Coffeeshop oder irgendwas hat, wo man also das Gefühl hat, man ist gar nicht mehr im Büro, sondern man ist irgendwo in einer Wohlfühloase. Wie gesagt, wenn ich da manchmal, war jetzt vor ein paar Wochen, mal das Auto wieder zum Check bringen, das ist so eine doch auch größere Kfz-Werkstatt, da macht's, wenn man zur Tür reinkommt, noch brrrrt. Und dann kommt jemand und dem kann man nicht die Hand geben, weil die ist schmutzig. Das hat nichts mit Wohlfühloase aller IT zu tun.
Auf jeden Fall. Also ich habe einfach mal zwei praktische Ratschläge mitgebracht.
Sehr gut.
Und zwar, mein erster Ratschlag wäre generell Thema Arbeitgeberattraktivität. Also das sollte sich jeder, der in dem Sinne Leute sucht oder Leute halten möchte, mal anschauen und auf die Fahne schreiben. Das bedeutet, wie kann ich den Fachkräftemangel für mich selbst lösen? Also volkswirtschaftlich gesehen kann man ihn natürlich nicht lösen, aber wir gucken mal auf den Unternehmer selbst. Wenn ich als Unternehmer mich so aufstelle, dass ich in meiner Region als Spitzenarbeitgeber wahrgenommen werde, und mir geht es jetzt nicht nur darum, dass ich den schönsten Kickertisch oder irgendwas habe, sondern ich werde dort als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen. Ich habe eine Arbeitgebermarke etabliert und ich bin dort präsent im Bereich, was weiß ich, Schulabgänger, Hochschulen und so weiter und so fort. Wenn ich dort besser bin als meine Mitbewerber, dann kommen Leute zu mir oder meine Leute bleiben bei mir und ich habe eine niedrige Fluktuation. So, also so erstmal die Theorie an der Stelle. Das bedeutet, wenn man diesen Weg einschlägt, dass man sich selber zu einem Spitzenarbeitgeber wandelt, kann ich neue anziehen und die alten beziehungsweise die bestehenden Mitarbeiter, da ist eine geringer Krankenstand, geringe Fluktuation. Das ist also auch soweit untersucht und vollkommen klar. Jetzt ist die Frage nur, wie mache ich das? Also der Kauf von einem Kickertisch ist sicherlich am einfachsten, weil da muss ich im Zweifelsfall nur Geld auf den Tisch legen und mich nicht wirklich transformieren oder nicht wirklich wandeln. Ich kann da nämlich sagen, wenn man den Weg wirklich gehen will, da ist es immer jetzt erhobener Zeigefinger, aber Vorsicht. Und zwar, nach meiner Erfahrung, funktioniert das bei Unternehmen nur, wenn es von oben nach unten passiert. Das bedeutet, die Unternehmen, die wirklich Spitzenarbeitgeber sind, die fangen oben an, und zwar bei der Führungsebene. Da beginnt das Ganze. Und das ist dann ein Prozess, der geht um Visionen, um Werte, um den Aufbau einer Unternehmenskultur. Und das ist eine Sache, die, ich sage mal so gerne, Blut, Schweiß und Tränen. Das ist eine Sache, das haben die meisten Unternehmen, wenn sie es überhaupt haben, auf einem mittelmäßigen oder auf einem generischen Level. Ich sag mal Werte, Visionen. Es gibt irgendwas, aber es wird nicht gelebt. Und damit ist es natürlich irgendwie auch nicht existent. Wenn ich das etablieren kann, dann sieht es so aus, wenn ich dann eine Arbeitgebermarke darauf aufbaue und da dann eben auch in den sozialen Medien und in den Werbemöglichkeiten dann Personalmarketing mache, dann ist das Resultat, dass ich da natürlich gerade in der Akquise von neuen oder im Recruiting von neuen Mitarbeitern natürlich wie so ein Turbolader habe und kann da relativ gut, ich sage jetzt mal, meinen Bedarf dann decken. Also als praktisches Beispiel, wir haben damals 3 Jahre gebraucht für den Prozess und hatten aber nach 12 Monaten statt einem Defizit, also keine Bewerbung, hatten wir eine Warteliste. Das heißt, nach 12 Monaten waren wir da schon auf einem Level, wo wir so viel Zustrom hatten, wo wir gar nicht mehr, wir hatten schon Sammeltermine dann immer, wo wir quasi dann en bloc 20 Leute dann mal kennengelernt haben. Aber wenn der Weg so einfach wäre, würde ihn ja jeder gehen. Und wenn man sich mal die anguckt, die ihn gegangen sind und wenn man da wirklich mal reinguckt in die Unternehmen und mit den Unternehmern redet, die haben als erstes bei sich angefangen und zwar bei sich im Kopf und haben da was geändert und haben dann mit dem geänderten Mindset, mit der geänderten Einstellung, haben die nämlich dann die Veränderung im Unternehmen auch komplett durchgezogen. Und meine Frage wäre an dich jetzt mal, kannst du irgendetwas zum Thema oder hast du Thema Arbeitgeberattraktivität aus deiner Praxis auch im Umfeld so ein bisschen wahrgenommen?
Ja, wobei ich ehrlich gesagt muss, da würde ich eher mit einer Gegenfrage darauf antworten. Weißt du, sowas tut man nicht, aber ich mache es trotzdem, weil ich sage, in meinem persönlichen Umfeld, was meine Company und meine Unternehmung betrifft, hatte ich immer das Glück, zum einen eben, ja, und ich sag's so, ich glaube, es war einfach Glück, an Leute gekommen und mit Leuten zusammengearbeitet zu haben, die einfach eine gewisse Treue auch an den Tag gelegt haben, wo ich jetzt auch nicht viel tun musste, um da mit denen gemeinsam was aufzubauen. Auch unser Team, das jetzt hier unser Kernteam darstellt, das sind Menschen, mit denen ich wirklich seit 10, seit 15, zum Teil sogar länger Jahren schon zusammenarbeite. Und ja, ich frage sie nicht, aber man sollte sie vielleicht mal fragen, warum sie das tun. Kann sicher nicht nur am Geld liegen, so gut zahlen wir auch nicht. Aber das wäre meine Gegenfrage, eben weil du ja doch jetzt auch vom Personal her, auch von der Manpower her ja doch eher Richtung ja Mittelstand unterwegs auch warst. Kann man sowas lernen? Wie gesagt, ich mach's, sage ich ganz ehrlich, ich mach's aus Bauch heraus. Ich bin offen, hoffe ich zumindest, und das hat bisher gereicht. Aber wenn man jetzt wie du so eine Firma aufbaut, die ja dann doch 30, 40, 50 Leute hat, ist sowas ein Prozess? Oder weil du sagst, das fängt oben an, das ist richtig. Aber was tut man als Geschäftsführer, um eben dann am Ende Wartelisten bei den Bewerbern zu haben?
Also ganz einfach gesagt, das, was du unterbewusst als Glück bezeichnest, dass du die mit den Leuten seit Jahren gut zusammenarbeitest. Ja. Ich glaube, das ist an der Stelle kein Glück, sondern es gibt ja keine schlechten Mitarbeiter. So, das ist erstmal so. Es gibt passende und es gibt unpassende Mitarbeiter für das jeweilige Unternehmen. Und jedes Unternehmen und jeder Chef im Sinne von Unternehmensgründerleitung ist immer eine Person, ein Mensch mit Werten, mit einem, ich sag mal, Führungskanon, den er irgendwie in sich trägt, mit eigenen Zielen und so weiter. Und ich habe festgestellt, wenn man da, ich habe ja gesagt, oben anfangen, Wenn ich mir als Unternehmer die Frage stelle, was sind meine Werte? Was möchte ich? Mit welchen Leuten möchte ich wie zusammenarbeiten? Was ist mir wichtig? Mhm. Und wenn ich das wirklich mal ergründe, das ist, die meisten haben das nie gemacht, weil das ist nicht unbedingt was, was man so täglich mal so durchführt. Wenn ich das tue, weiß ich relativ genau danach, was für Leute im Unternehmen die passenden Leute sind. Weil ich gehe dann einfach mal durch, welche Leute habe ich, mit denen das immer gut läuft. Dann gibt es Leute, irgendwie gibt es da immer Probleme, das ist irgendwie immer schwierig. Und dann merkt man immer irgendwann, dass sich so ein roter Faden da durchzieht. Und irgendwann ist dann der Punkt da, dass man sagt, okay, wenn ich mir diesen Kompass selber baue, dass ich sage, ich habe da meinen Wertekanon, meine Sachen, dann weiß ich ganz genau, was für einen Typ Mitarbeiter ich genau brauche. Und es geht nicht, und 0,0 aktuell, ich rede nicht von Qualifikation.
Schon klar.
Ja? Also ich rede nur von der Persönlichkeit, von dem, was den Menschen in dem Unternehmen ausmacht. Und wenn ich da den richtigen finde und begeistern kann, das sind die Leute, die theoretisch sofort mit dir durchs Feuer gehen und die auch ein Leben lang da bleiben. Und das ist eben natürlich ein Traum. Aber wie gesagt, das beginnt bei einem selber, weil ich muss ja selber erstmal sagen, was ist denn für mich der Passende? Wie bin ich überhaupt, ne?
Also das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den ich nochmal unterstreichen möchte, weil das ist etwas, wie gesagt, ja, du sagst, es liegt an mir, hoffentlich. Also ich selber bin mit meiner Personalentwicklung der letzten Jahre sehr, sehr zufrieden hier im Unternehmen. Aber das erlebe ich in der Tat häufig auch bei Kunden, dass es wirklich einfach Mitarbeiter gibt. Und du sagst es so schön, es gibt keine guten, keine schlechten. Es gibt nur die passenden, wo ich eben auch allein aus der Draufsicht, und wir haben ja auch Projekte, wo man öfters auch mal mit Mitarbeitern des Kunden zu tun hat, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, also Leute, das passt doch einfach nicht. Und ich meine, da muss ich sagen, die Erfahrung habe ich neulich auch gemacht. Ich erinnere mich an zwei Fälle, wo ich mit großen Erwartungen in eine Zusammenarbeit eingestiegen bin und beides Male von mir aus dann auch gesagt habe, nee, sorry, das habe ich mir eigentlich irgendwie völlig anders vorgestellt. Aber bei Firmen häufig feststelle, dass da Leute mitgezogen werden, wo ich sage, also da hätte ich auch das Gefühl, es wäre besser, man würde dann vielleicht doch mal den Schlusspunkt setzen. Also das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Also ich glaube, da könnte ich mir gut vorstellen, dass mancher Unternehmer, und an den richten wir uns ja auch hier im Podcast, sich mehr Gedanken machen muss, nicht welches Zertifikat der hat oder welche Ausbildung der hat, sondern wirklich, ob der einfach wirklich in die Firma reinpasst. Und ich glaube, das ist, und da hast du natürlich recht, immer ja eine persönliche Sache. Ich meine, wir sind alle individuelle Unternehmen und mancher Chef, auch das, was du erlebt hast, weiß nicht, ob du schon mal angestellt warst, ich war es ganz am Anfang, auch ich hatte Chefs, ja, ich war es knapp ein Jahr, auch ich hatte zwei Chefs, beim einen hätte ich gesagt, gut, da war es ein anderer Grund, warum ich mich dann anders orientiert habe, aber der zweite war schon auch einer, wo ich einfach sagte, wenn es das bedeutet, dass ich bei diesem Unternehmen realisiere, dass ich eben mit dem und damals natürlich noch auch unter dem arbeiten muss, das haut nicht hin, da muss ich zu viel von mir aufgeben. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das mit dem passenden Mitarbeiter und den eben wirklich zu suchen, finde ich einen interessanten Aspekt. Ja.
Ja, man muss immer so sehen, warum muss man bei sich selber anfangen? Ganz einfach, wenn ich nicht weiß, was ich benötige, wie soll ich dann verproben, ob derjenige passend oder unpassend ist? Also eigentlich total einleuchtend.
Ja,
also
wobei man sich aber dann schon oft halt auch hinter irgendwelchen Ausbildungen dann versteckt. Also das,
ja, das ist ja der einfachste Weg, ne?
Eben. Da sind wir ich brauche einen Wirtschaftsinformatiker mit, was weiß ich, Master und mindestens, ich meine, man muss ja nur die Stellenanzeigen lesen. Dann sagt man ja auch, eigentlich müsste es ja den Mitarbeiter von der Stange geben, denn die klingen alle irgendwie identisch, gerade dass oben das Logo oder der Firmenname sich ändern. Und also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, eben wirklich sich von dieser Qualifikations- und Job-Description-Denke wegzubewegen und wirklich zu sagen, was bin ich eigentlich als Unternehmer? Und ich meine, das muss sich ja jeder stellen, egal ob ich jetzt Vorstand in einem Konzern bin oder ob ich Geschäftsführer in einem KMU bin. Also wer steht da oben an der Spitze? Das ist ja eine, wie du sagst, einfache, aber erstmal zu klärende Frage.
Vollkommen richtig. Und vor allen Dingen musst du dann, also ich nehme mal den zweiten Punkt, den ich noch, das geht im Prinzip genau in deine Richtung. Ich sage immer, Person schlägt Qualifikation. Mhm. Und zwar, wenn ich sage, ich suche Arbeitskräfte, da ist mir oder uns immer die Einstellung und Persönlichkeit in Hinsicht, passt es zum Unternehmen, ganz wichtig gewesen. Und das heißt, wir mussten genau rausfinden, ob das der richtige Mitarbeiter ist, der für uns passt. Und das haben wir eben nicht rausgekriegt über irgendwelche, ich sag mal, Bachelor-Master-Abschlüsse, sondern da helfen eben Sachen wie Persönlichkeitstests, teilweise sogar Psychologen, teilweise irgendwelche Situationen, wo man mitkriegt, ob die Leute im Team überhaupt einen Beitrag leisten oder ob das eben überhaupt nicht funktioniert, dass ich da jemanden habe, der fachlich vielleicht, ich sag mal, Champions League ist, aber menschlich da eben, ich sag mal, es schwer hat. Und da würde ich immer sagen, das ist auch einer der größten Fehler, die ich, würde ich sagen, in den letzten Jahren so bei mir gesehen hatte. Ich dachte ganz viele Jahre immer, das ist total einfach. Du hast da deine Zertifikate, du hast deine Qualifikationen und damit holst du die Leute. Das kann ja skalieren. Ich muss ja nur suchen, die Qualifikationen stellst du ein, kriegt der Geld und läuft alles. Mhm. Das ist aber vollkommen, das funktioniert 0,0 auf Dauer. Wenn ich mich mehr mit beschäftige und mehr gucke, dass ich die passenden Leute finde, die meinetwegen auch gar nicht die Qualifikation haben, dann haben wir es zum Beispiel so gemacht, wir haben komplette Quereinsteiger genommen und haben gesagt, okay, wir schulen euch darauf dann. Und die waren nach einem halben Jahr topfit in den Sachen. Da war mir vollkommen egal, ob derjenige vorher theoretisch Gärtner war. Ne? Also, und also, was hältst du denn?
Ja, Entschuldigung.
Was hältst du denn von so einem Vorgehen, das einfach mal so pragmatisch zu machen? Ja. Oder ist das zu undeutsch in unserem Zertifikateland hier?
Das ist es, um hinten anzufangen, das ist es definitiv, denn ich meine, ich glaube, es gibt kein Land weltweit, das über so viele Möglichkeiten zur Fort- und Weiter- und Ausbildung verfügt und die anbietet wie Deutschland. Und da kann ich ihm gut nachvollziehen, wenn dann Chefs und Unternehmer wie du dann sagen, ja wieso, wenn ich zuerst einen IT-Administrator mit, was weiß ich, Cisco Certified Whatever habe oder Microsoft oder Oracle und ich, oder SAP, dann und ich werde größer, dann brauche ich halt statt einem 3 oder 5 und das ist, glaube ich, sehr verlockend, so vorzugehen. Auf der anderen Seite, und ja, vielleicht hat da ja sogar der Fachkräftemangel was Gutes getan. Ich hatte es ja vorhin kurz angesprochen, wir machen im IT-Karriere-Podcast ja so Arbeitgeber-Interviews und da fällt mir schon auf, dass diese Denke, die du gerade beschrieben hast, wohl mittlerweile sich in immer mehr Unternehmen durchsetzt, eben weil es halt nicht den Mitarbeiter von der Stange oder den Mitarbeitenden von der Stange Agogo gibt. Und dieses Thema Quereinsteiger wird wohl von immer mehr Unternehmen angegangen. Also ich erinnere mich an eines der letzten Interviews mit einem verhältnismäßig großen SAP-Systemhaus in Deutschland, wo eben auch ganz klar die Personalverantwortliche sagte, wir haben Chemiker, wir haben Physiker, wir haben festgestellt, Maschinenbauer, weil wir halt in einer bestimmten Branchenausrichtung sind, Maschinenbauer können gut bei uns anfangen, was die dann an IT-Rüstzeug brauchen. Wenn sie natürlich eine gewisse IT-Affinität haben, die braucht man natürlich in der IT-Branche, aber was die an Rüstzeug brauchen, das bringen wir denen dann schon bei. Also ich glaube, diese Quereinsteiger-Geschichte spielt in der Praxis in immer mehr Unternehmen eine Rolle. Ob sie mittelfristig dazu führen wird, diese Qualifikations, wie hast du es genannt, Qualifikationszertifikat Wunderland Deutschland abzuschaffen, ja, schauen wir mal, in 20, 30 Jahren vielleicht. Also ich glaube, es verstecken sich auch viele gerne hinter solchen Zertifikaten, einfach weil es halt gibt. Aber ich glaube schon, also gerade auch für den Bereich, den ich bei uns abdecke und abdecken kann, was so die Unternehmen betrifft, denke ich, dass dieser Quereinsteiger-Gedanke mittlerweile sich immer mehr in den Unternehmen durchsetzt. Ja,
das sehe ich in ganz vielen Sachen absolut genauso. Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, kann ich nur sagen, die Zeit ist wie im Fluge vergangen mal wieder. Und wir sind für heute mit dem Thema auf jeden Fall, das wird uns vielleicht auch nochmal wieder beschäftigen, vielleicht mit einem anderen Aspekt. Für heute sind wir auf jeden Fall mit dem Thema soweit erstmal fertig. Und ich hoffe natürlich, dass wir den ein oder anderen Impuls oder Nutzwert für Ihr Geschäft oder für Ihre Tätigkeit stiften konnten. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal und von meiner Seite sage ich schon mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Alles klar, ja, dann halte ich jetzt auch die Klappe, sonst wird es noch länger. Nicht aber ohne darauf hinzuweisen, dass es uns natürlich bei Spotify gibt, dass es uns bei Apple Podcast gibt und auch bei Google Podcast oder auch in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und ja, wie Sebastian schon sagte, wir versuchen ja immer ein bisschen Anregung zu geben, wenn Sie sagen, das, was die beiden da machen, das ist gar nicht so schlecht. Dann freuen wir uns natürlich auch über das ein oder andere Like. Ansonsten hat es auch mir wieder Spaß gemacht. Das Thema war jetzt ein Thema, mit dem ich mich nur am Rande beschäftigt habe in der Vergangenheit. Ich hoffe, ich konnte trotzdem ein bisschen was Gescheites dazu beitragen. Wünsche auch noch schöne verbleibende Woche, schönes Wochenende. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.